Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der Soundwelle Nummer 9. Ist es Nummer 9 oder ist es Nummer 8?
Es ist Nummer 9.
Nummer 9, okay, war ich doch richtig. Nummer 9 mit mir und Florian Machno, ihr habt ihn schon gehört. Hallo Flo.
Hi Paul und ein freundliches Hallo aus Berlin an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Dieses Mal bei der Soundwelle haben wir zwei neue Rubriken, die auf euch warten. Seid gespannt. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Album Kiox von Kummer. Viel Spaß.
Paul, erinnerst du dich noch, wie wir das letzte Mal von Italien nach Berlin fuhren und du im Auto saßt und meintest, ey Flo, kennst du eigentlich schon Kraftklub?
Ich kann mich dran erinnern, ja. Und du hast mich gefragt, ob das Elektro ist, oder?
Ja, ich glaube, ich dachte, ich hatte eine andere, ganz andere Assoziation dazu.
Ah, vielleicht so ein bisschen Kraftwerk, oder? So, das geht's in die Richtung.
Ja, vielleicht, könnte sein. Jedenfalls hattest du mir damals Kraftklub näher gebracht.
Richtig, ja.
Und was sind wir für Fans geworden?
Ziemlich, ja. Also Kraftklub ist schon ganz schön eingeschlagen damals.
Und heute wollen wir uns also mit dem Solowerk des Sängers von Kraftklub, Felix Kummer, beschäftigen.
Mhm.
Das heißt Kiox und geht so los.
Das ist nicht die Musik, die du suchst. Nicht die Musik, die du brauchst. Weder Rap über Business Moves, noch Motivation, kein Steh wieder auf. Wenn du am Boden bist, lohnt sich nicht. Wir sind alle gefickt.
Ich finde, das geht schon mit einem richtig starken Song erstmal los.
Auf jeden Fall. Wir haben ja vor ein paar Folgen genau den Song angespielt. Und ich glaube, ich meinte, da kommt was ganz Großes auf uns zu, weil der Song hat auf jeden Fall was. Also der ist krass, kann man nicht anders sagen. Obwohl er nur, also der ist knapp unter 2 Minuten lang. Der ist nicht lang, der Song. Aber er ist, ja, es hat einen krassen Beat, einen krassen Text und er nimmt natürlich einen Rapper aufs Korn. Vielleicht muss man die Geschichte mal ganz kurz unseren Hörern erzählen, wen er damit anspricht. Und zwar ziemlich genau, also nicht irgendwie versteckt oder so, sondern direkt disst er hier Kollega, der ein Rapper ist, so völlig durchtrainiert, fast Bodybuilder-mäßig. Und der hat so eine Art Selbsthilfegruppe oder, ja.
Na, Coaching, glaube ich.
Coaching, genau. Ja, genau. So eine Alpha-Mentoring-Gruppe hat der erstellt, wo man Geld bezahlen kann.
Selbsthilfegruppe wäre aber, glaube ich, der bessere Begriff.
Ja, ich glaube, ich bin schon einen Schritt weiter gewesen, nämlich was es nämlich eigentlich ist. Man bezahlt da wohl unglaublich viel Geld, also ein paar tausend Euro irgendwie, um Premium-Member zu werden. Und dann erzählt einem dieser Kollege halt irgendwie, wie man sein Leben ändert und wie man krass wird und wie man der Boss wird und so weiter. Und das ist eigentlich nur so eine Art Motivationssprechen, was er da macht. Und auch ziemlich gefährlich, weil da verlieren sich dann wirklich so ein paar Leute da rein, die irgendwie keinen Halt im Leben haben und die denken, da kommt jetzt irgendwie Kollega und rettet die und dann bezahlen die da, weiß ich nicht, 5000 Euro oder wie viel es ist und dann landen die da und das ist alles ziemlich zwielichtig und ziemlich verwerflich und und den nimmt jetzt Felix Kummer ganz schön aufs Korn mit dem Song.
Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, da kommt was ganz Großes auf uns zu.
Ja.
Jetzt hast du das Album eine Weile gehört, es ist jetzt auch eine Weile draußen, es ist auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen. Ist es denn das große Album, das du erwartet hast?
Ist es leider nicht. Leider, leider. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich muss dazu sagen, ich hatte große Hoffnung und sehr hohe Erwartungen und die wurden nicht ganz erfüllt. Es ist immer noch ein sehr gutes Album geworden. Man sollte sich auf jeden Fall ein paar Songs anhören, aber es gibt auch diese schöne Stelle genau im ersten Song, nämlich ich mach Rap wieder weich, ich mach Rap wieder traurig. Die hatten wir auch angespielt beim letzten Mal. Ich finde nicht, dass er Rap weich und traurig macht. Ich finde, er macht Rap düster und melancholisch.
Mhm. Wäre auch genau die Assoziation gewesen, die ich gesagt hätte.
Ja.
Das können wir vielleicht auch ganz gut hören beim Song Nummer 4, Schiff.
Die See ist rau, die Wolken sind schwer, alles grau, der Kopf ist taub, die Lunge voller Teer. Ich dachte immer, irgendwann kann ich nicht mehr, ein Leben lang zusammengepfercht auf diesem Dampfer im Meer.
Was würdest du denn sagen, wenn ich behaupte, wir besprechen hier unser erstes Konzeptalbum in der Soundwelle.
Kann gut sein. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Korn war auch so ein bisschen Konzeptalbum. Aber das ist auf jeden Fall eins.
Ich finde schon, dass das hier bisher am deutlichsten hervorkommt von all den Sachen, die wir uns angehört haben. Felix Kummer beschäftigt sich nämlich auf diesem Album vor allen Dingen mit Felix Kummer und macht Rap nämlich gar nicht traurig, weil er macht eigentlich nur was mit Felix Kummer, beziehungsweise er erzählt viel von Felix Kummer und seiner Vergangenheit und der düsteren Ansicht, die er in die Zukunft hat.
Ja, das ist richtig. Das finde ich per se erstmal nicht schlimm oder schlecht, weil da kommen ja meistens die persönlichsten Sachen bei raus, wenn man über
Nö, so war es auch nicht gemeint, ja.
Okay, okay, gut. Aber, also was mir ein bisschen, bitter aufgestoßen ist, ist, dass es eben wirklich durch und durch ein düsteres Album ist und selbst die Songs, die ein bisschen Hoffnung versprühen und ein bisschen Hoffnung irgendwie haben, selbst die sind eigentlich nur irgendwie im Refrain dann irgendwie gibt es so einen kleinen Lichtblick irgendwie. Also ich denke da an den Song Bei dir, wo er eben darüber rappt, dass er oder irgendjemand so ein krasses Arschloch ist und so weiter. Und nur wenn ich bei dir bin, bin ich es irgendwie nicht. Und das kommt nur im Refrain vor. Und auch das Okay, der vorletzte Song, geht in die Richtung sozusagen, alles ist scheiße und im Refrain, ja, aber du bist irgendwie okay. Und das sind irgendwie vom Gefühl her die einzigen beiden Momente, wo dieses Album ein ganz klein bisschen was Hoffnungsvolles hat.
Ja, nun kann ich das ein ganz kleines bisschen nachvollziehen, worüber er so schreibt. Felix Kummer hat ja in verschiedenen Interviews auch geäußert, dass er bei Kraftklub durchaus versucht, verschiedene Geschichten verschiedener Personen zu erzählen und bei Kiox es ihm explizit darum ging, seine Geschichte zu erzählen. Also es geht ihm wirklich um die absolute Ich-Perspektive und die Auseinandersetzung seiner bisherigen Vergangenheit.
Mhm.
Und was ja vor allen Dingen sehr markant ist, er singt ja andauernd über sein Alter. Also wir wissen jetzt alle, Felix Kummer war, als er das Album geschrieben hat, 29.
Mhm.
und diese große Angst davor, 30 zu werden und was danach noch passiert.
Ja.
Der nächste Song, den ich auch gleich nochmal anspielen will, heißt unter anderem auch Der Rest meines Lebens, in dem es auch explizit darum geht, ja, alles, was jetzt noch kommt, ist nur noch der Rest, aber es ist nicht mehr das Hauptding. Der Hauptgang ist gegessen. Es kommt jetzt nur noch der Abfall. Genau, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich bin, oder weiß nicht, wie das dir da so geht. So Gedanken hat man vielleicht mal auch in so dunkleren Phasen. Und fand ich schon erstaunlich, wie sehr er das hier nach außen stülpt, sein Inneres.
Auf jeden Fall, das ist mutig. Das ist auch durchaus künstlerisch auf einem sehr, sehr hohen Level. Also das will ich gar nicht sagen, dass die einzelnen Songs irgendwie schlecht wären oder auch das Album schlecht ist. Das will ich nicht sagen. Das Album ist sehr gut. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Songs auf dem Album und nur wenige, die also für mein Gefühl irgendwie abfallen. Aber nachdem ich das Album gehört habe, habe ich nicht so richtig Lust gehabt, es mir nochmal anzuhören.
Okay. Das ging mir teilweise anders. Ich fand am Anfang ein paar Momente extrem genial. Es gibt einen Song, da singt irgendwann auf einmal Max Rabe dazu. Und ich finde die Kombination aus Felix Kummer und Max Rabe fast bei mir im Kopf so boom gemacht. Wie geil ist denn diese Idee, das zusammenzubringen?
Das war ziemlich gut, ja.
Da hatte ich schon, also ich war im Urlaub, hab diesen Song in einem ganz schlechten WLAN irgendwie versucht runterzuladen und hab das gehört und dachte so, wow, geil, krass. da hatte ich schon Bock drauf, das zu hören. Und doch geht's mir zum Beispiel so, dass ich durch dieses Konzept, was hinter dem Album steht, ich auch einige Chancen oder vertane Chancen sehe. Ich spiele nochmal die zweite Hälfte von Schiff an und gehe dann da nochmal weiter drauf ein.
Erst paar Tropfen auf Parkett, doch auf einmal steht das Wasser aus. Den unteren Etagen, dann noch in der ersten Klasse. Möbel treiben durch die Gegend, ein paar kämpfen noch dagegen. Doch am Himmel leuchten schon die roten Notsignalraketen.
Der Refrain geht, ich sitze fest auf diesem Schiff im Nirgendwo. Das Lied heißt Schiff. Ich lese jeden zweiten Tag in der Zeitung davon, wie Leute auf dem Mittelmeer Flüchtlinge ertrinken. Wie kann man ein Lied über Schiffe schreiben zur aktuellen Zeit und nicht irgendwie dieses Flüchtlingsthema aufgreifen? Also ja, es passt nicht zum Konzept des Albums, aber hier ist es für mich tatsächlich markant, hier wäre eine Chance gewesen, was unsere Generation beschäftigt, und das ist mehr als nur Felix Kummer, wie er in seiner Vergangenheit feststeckt, irgendwie aufzugreifen und was einen Aktualitätsbezug herzustellen. Und das passiert hier einfach nicht. Also er beschäftigt sich halt wirklich nur mit seinem Kreis.
Hm.
Und an dem Punkt hat es mich total gestört. So mein Album-Rant war das jetzt für dieses Album.
Okay, na, der war ja noch recht harmlos. Aber ich kann das jetzt, wo du es sagst, so auf jeden Fall nachvollziehen. Das hat mich jetzt gar nicht so sehr gestört. Und es ist auch ein bisschen schwierig für mich, das zu erklären richtig. Aber gute Musik oder auch generell gute Kunst muss ja nicht immer einfach sein. Es gibt ein paar zum Beispiel auch großartige Filme, die unglaublich anstrengend sind zu schauen, die ich mir angeschaut habe und danach völlig fertig war. Die waren anstrengend, danach habe ich mich nicht gut gefühlt. Und ich würde trotzdem sagen, das ist im Kern ein fantastischer Film und der macht was mit mir und der versetzt mich in ein gewisses Gefühl. Aber wie oft möchte ich in so einem Gefühl drin sein? Und
naja, aber ich finde, er hat hier die Angst davor gehabt, das zu machen. Ich finde, er hat hier den einfachen Weg gewählt, zu sagen, ja, ich bin halt auf meinem Schiff hier so verloren im Meer und weiß nicht, wo ich hintreibe und bin irgendwie, gehöre nirgendwo hin und weiß gar nicht, was mein Platz ist und so. Aber what the fuck, es gibt Leute, die haben gerade andere Probleme. So, halt doch mal da jetzt einmal den Finger hin.
Ja. Aber wie du auch sagst, es hätte vielleicht nicht reingepasst. Ne? Also so, wenn er dann diesen einen politischen Song da drauf gepackt hätte, das hätte vielleicht das Album ein bisschen gesprengt. Oder dann hätte man sich dann noch mehr erwartet, so von wegen, ja, wenn du schon irgendwie was Politisches machst, dann eben noch mehr und dann wäre es vielleicht ein komplettes politisches Album geworden. Also ein bisschen ist es ja so, also bei 90-10 rappt er ja über Chemnitz und da geht es eben auch um einen Neonazi und. Da kommt ja auch so ein klein bisschen was Politisches mit rein. Aber es steht eben nicht im Vordergrund, da hast du schon recht.
Hier für mich eine vertane Chance oder auch verschorene Tarns. Wie man es nimmt. schade, aber ja, kann ich verstehen. Aber deswegen ist auch für mich so richtig, das höchste Regalfach hat er für mich nicht erreicht, leider.
Hm. Ja, aber
Max Rabe mal hören.
Gerne, ja.
In Gesprächen über Risikoanlagen. Irgendwann ist es zu spät, um zu früh drauf zu gehen. Irgendwann bin ich zu alt.
Ich habe dieses Album immer gehört, durchgehört. Und dann kam der nächste Song. Und da begannen dann meine richtigen Schwierigkeiten.
Oh, okay, ich bin gespannt.
Ich lasse mal so im Hintergrund das Intro laufen, was ich nämlich total cool finde. Ich finde, es fängt wahnsinnig cool an.
Ja.
So bluesig und reduziert. Bisher hatten wir jetzt immer so Rap-Beats und jetzt kommt hier irgendwie so diese Gitarre einfach nur rein. Finde ich cool.
Ja, durchaus.
Und dann singt er hier in diesem Song, dass ihn Facebook daran erinnert, dass sein Kumpel irgendwie Geburtstag hat oder sie. Und er ihr schreibt. Und Paul, bitte sag mir, was will mir Felix Kummer damit sagen?
Naja, dass man sich irgendwie in der Freundschaft auseinandergelebt hat und eben nicht mehr eben einmal im Jahr nur noch miteinander schreibt.
Ja, das wäre doch, dafür braucht man doch aber nicht 3 Minuten. Für mich ein Song, der musikalisch total entspannend ist und textlich mir überhaupt nichts sagt. Naja.
Tatsache, okay. Mir ging das nicht so. Das ist ja, ein guter Song, fand ich. Ja, das ist ein guter Song. Ich finde, die Geschichte ist gut erzählt.
Völlig belanglos.
Also, als ich den gehört habe, da schwingt so ein bisschen mit eben, dass die beiden eine sehr, sehr große Geschichte haben. Und dass die halt irgendwie jetzt nicht mehr so richtig weitergeht, weil eben diese Freundschaft irgendwie eingeschlafen ist, weil die sich irgendwie auseinandergelebt haben und man sich eben einmal im Jahr mal irgendwie so ein bisschen halt zum Geburtstag gratuliert, 1-2 Zeilen und eben nicht mehr wie damals feiern gegangen ist oder eben Nächte durchgemacht hat. Ist schon eine ganz gute Geschichte, wie ich finde.
Echt? Ich weiß nicht. Also ich meine so, ich kann da auch, also ich kann da jetzt auch so meine Interpretationsmaschine anschmeißen und irgendwas draus machen. Tatsächlich hat er in einem Interview gesagt, dass das der Song ist, wo er die Interpretation der Leute im Internet am spannendsten fand.
Aha.
Okay. Ich glaube, das bietet auch am meisten Raum.
Hm.
Ich bin aber der Meinung, er sagt irgendwo, sie kannten sich nicht mal besonders gut.
Ich habe ja in einem Interview, um nochmal auf den ersten Song und auf den Beef mit Kollega einzugehen.
Da hatte ich auch eine Frage zu.
Ich habe ein Interview mit ihm gesehen und übrigens in den Interviews ist er meistens recht gut drauf, meistens sprüht er davor Lebensfreude, jedenfalls wirkt es so und deswegen noch mehr ein bisschen Kontrast zu diesem düsteren, dunklen Depri-Album. Aber auf jeden Fall wurde er auch auf Kollega und auf den ersten Song angesprochen und verhielt sich schon sehr kleinlaut dann in diesem Interview. Also ich will ihm da jetzt nicht... Ich will ihn da jetzt nicht kritisieren, so, ne? Aber angesprochen darauf hat er sowas gesagt wie, naja, ich finde, so ein Rapper muss es auch ein bisschen abkönnen, wenn man da mal was über ihn erzählt oder auch mal rappt. So, das ist ja ein großer Typ, so, ne, auch ein standhafter Typ und der hält das aus. Ich hack ja nicht auf Kleinen rum. So.
Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, in Interviews fühlt sich auch, guck mal, nicht der Rap-Szene angehörig. Also ein Rapper, der ein Rap-Album macht, aber nicht selber eigentlich Rapper sein will.
Ja, auf jeden Fall. Aber als er das gesagt hat, dachte ich mir, wow, okay, also, weil in dem Song gehst du ganz schön aufs Gas und jetzt drückst du ganz schön auf die Bremse in diesem Interview.
Vor allem in dem Video auch noch, wie er sich dann da so aufpumpen lässt digital und zu so einem Megaschrank wird.
Genau, ja. Also, das war schon so ein bisschen komisch. So. Also, ich habe so das Gefühl, so, da wollte er jetzt nicht irgendwie Öl ins Feuer gießen oder weiteres Öl ins Feuer gießen, ja.
Ja, du, sag mal, was ich mich nämlich gefragt habe, kleine Side-Story, ich mache ja mal eine Klammer auf.
Okay.
Was hier ja auch schon öfter mal angesprochen wurde, ist ja Casper.
Ja.
Der ja auch mit Kraftklub schon einen Song veröffentlicht hat.
Mhm.
Und der hat ja aber mal auch ein Album mit Kollega rausgebracht.
Genau. Ja.
Das klang nämlich so.
Ein Punker, der besser spittet als Pisser zur Zeit. Und deine Trendplatte endkackt auf mich. Cass ist dabei, weil er Talent hat. Gähne denn nun, nix in der Szene zu tun. Zerlege die Dudes, alleine stech Tränen, Tattoos. Ihre Pläne sind Moves, West- und Ostdeutschland. Das ist self-made. Ich hoffe.
Ja, also ich sag mal so. Ich würde jetzt nicht gerne Casper sein, wenn ich jetzt irgendwie rechtfertigen muss, dass ich mit Kollega mal ein Album aufgenommen habe.
Ja, gut, das ist schon lange, lange her. Und das ist ja auch nicht ganz so schön auseinandergegangen. Ne? Ich weiß nicht, ob du da so die Backstory
kennst. Nee, ich dachte, vielleicht weißt du da mehr und kannst mich aufklären.
Oha, ich weiß da relativ viel drüber, aber das geht natürlich jetzt ein bisschen weg von Kummer. Aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Also Casper war damals...
in der Klammer, also die Klammer ist noch nicht geschlossen, kannst dich ausmehren.
Casper war damals eben bei Selfmade unter Vertrag und Selfmade war eben Kollega, Favorite, Casper und noch jemand. Haben da eben so dieses erste Album rausgebracht, wo übrigens auch ein paar Lieder mit Casper und Materia drauf sind. Und dann war Casper da in dieser Gangster-Rap-Welt drin Und da gab es dann ein, zwei Momente, wo eben da Beef in der Gangster-Rap-Welt waren und Leute denen beim Konzert aufgelauert haben und einen von seinen Kollegen irgendwie vor einem Konzert zusammengeschlagen haben und so weiter. Und in dem Moment hat Casper irgendwie gemerkt, oh scheiße, ich bin hier in was reingerutscht, wo ich überhaupt nicht hingehöre, überhaupt nicht sein möchte. Und hat dann sehr, 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 sehr schnell die Biege gemacht. Und zwar nicht so, wie man es macht, wenn man unter Vertrag ist bei einem Label. Also der hat praktisch einfach wirklich seinen Vertrag gebrochen. Dann hat sich halt irgendwie self-made.
Ich hab da einen neuen Begriff neu gelernt, das nennt sich Ghosting.
Ghosting, okay. Hat da diesen Vertrag gebrochen, dann hat eben Selfmade Records mit Anwälten halt gedroht und Casper hat sich auch einen Anwalt genommen, haben halt irgendwie Anwälte das Ganze irgendwie ausgetragen. Und zwischen Casper und Kollega hat das jetzt, glaube ich, keine krassen bleibenden Schäden irgendwie hinterlassen, aber danach haben sie natürlich nicht mehr miteinander zusammengearbeitet. Und so
nee, ist doch gut, dann kann Casper jetzt sagen, wieso, ich habe den doch verklagt und alles ist cool, ich habe da nichts mehr mit zu tun. Das
genau,
ist doch eine super
genau.
Erklärung.
Ja, ja.
Wollen wir da die Klammer zumachen?
Hier schließen wir die Klammer.
Dann frage ich dich, Paul.
Ja, Flo.
Wie viel ist dein Outfit wert?
1500.
Nice aus, Bro.
Aber wie viel ist dein Outfit wert? Nike, Louis, Gucci, Dior, Fendi, Prada. Wie viel ist dein Outfit wert? Tosha, Yeezy, Pepmo, Balenciaga. Aber wie...
Jetzt gerade mein Outfit... Also ich muss ehrlich sagen, wenn wir podcasten, dann habe ich eher so comfy clothes an, also so, so Jogginghose und so einen gemütlichen Pulli und so weiter. Habe ich schon seit ein paar Jahren, weiß ich nicht mehr, wie viel die gekostet haben, aber nicht so viel.
Nicht cool.
Nee, nicht cool, aber mich sieht ja jetzt auch keiner, man hört mich nur.
Ich podcaste ja immer ohne Hose.
Luftig.
Mir waren diese Videos gar nicht bekannt. Wusstest du das?
Welche Videos?
Naja, ich glaube, hier werden so Videos auf YouTube hochgenommen, auf denen Leute gefragt werden oder so zeigen, was für krasse Klamotten sie kaufen und wie teuer die sind und wie viel Geld die haben und so.
Ich habe mich schon gefragt, woher diese Snippets sind.
Ja, das sind Einspieler aus YouTube, meinte er.
Okay, das muss ich mir nochmal anschauen. Ja, okay.
Also war offensichtlich war das ein Nein.
Nein. Genau. Ja, nein.
Und trotzdem finde ich, ist das ein ganz, also inhaltlich okay, fragwürdig, aber andererseits dieses Problem mit als Kind zumindest, dass du irgendwie Markenklamotten tragen musst, kennt, glaube ich, mehr oder weniger jeder. Und ich finde, es ist eine unheimlich geile, catchy Line im Refrain.
Auf jeden Fall. Also das ist so
ein Song, den ich so innerlich total lame finde, aber ich gehe durch den Supermarkt und brülle auf einmal los. Aber wie viel ist dein Outfit wert? Da ist es.
Und dann hast du Hausverbot.
Ja, aber es ist, aber ganz ehrlich, das ist einfach so eine geile Line.
Genau, und ich glaube, das wird auch auf dem Konzert richtig rocken. So, und ich habe mir immer so ein bisschen gedacht, welche Lieder davon spielt er live? Weil halt. Da bieten sich nicht so viele an, ne? Aber der bietet sich an. So.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wir bewegen uns jetzt aber prinzipiell schon so im flacheren Teil des Albums, so in der zweiten Hälfte. Gibt es da noch was für dich besprechenswert ist?
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen und man könnte über jeden Song, finde ich, reden. Und ich finde, es gibt jetzt keinen Song, der sozusagen extrem negativ hervorsticht, was ja auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist.
Ja, aber es flacht schon so zum Ende hin ab, oder? Es ist schon so, dass am Anfang es ziemlich, ziemlich steil hochgeht und dann jetzt so in der zweiten Hälfte man so sagen sagt, ja, jetzt
ja,
flacht das so ab.
Der Song Okay ist halt noch drauf und der ist eben einfach durch diese Stimmung, dass der halt wieder ein bisschen Hoffnung hat, fand ich den recht erfrischend am Ende. Aber ich sage jetzt nicht, dass es der beste Song des Albums ist oder so. Flo, deine Wertung von Felix Kummer mit Kiox.
Ich hole nochmal einmal aus, weil ich muss ein Grundsatzproblem beim Musikhören für mich hier thematisieren.
Oha.
Die ersten drei Songs waren draußen, bevor das Album rauskam.
Oh ja, ja. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber fahren fort.
Die habe ich hardcore durchgehört, als die draußen waren. Das heißt, als dann das Album da war, habe ich quasi eigentlich immer mit Song 4 angefangen.
Mhm.
Und es war für mich eigentlich so, als ob es eine Kummer-EP gibt mit 3 Songs, nämlich den ersten 3 des Albums. Und dann Kiox, was ab Song 4 erst losgeht. Weil die anderen ich schon alle kannte. Und also mein Problem ist ein bisschen gewesen, für mich, ich glaube, das ist eigentlich ein sehr geiles Album, aber die Highlights, die richtig geilen Sachen, die waren schon vorher bekannt und die verbinde ich jetzt gar nicht so sehr mit dem Album. Die ist jetzt für mich gar nicht so mit so, bam, hier ist das Album und haut mich um. Sondern es war mehr so ein, bam, hier ist die Single, die haut mich um. Und ach ja, jetzt kommt ja noch ein Album. Das flacht aber ab Song 5, 6 dann doch ziemlich ab. Und 3 davon kannte ich schon. Deswegen, von meiner Tendenz her, von meiner emotionalen Tendenz, wäre es eher ein Daumen zur Seite. Wenn ich aber mal ganz ehrlich bin und mir nochmal anschaue, was da für Songs drauf sind, dann finde ich die eigentlich schon geil. Nur das Hörerlebnis oder das Entdeckungserlebnis war nicht so ein, boah, ich mach dieses Album rein und werd geflasht, sondern es war so ein geil und dann eher ein enttäuscht sein. Trotzdem gibt es von mir einen Daumen hoch.
Okay, ich kenne genau dieses Problem. Bei Kiox war das genau so bei mir. Ist auch so ein bisschen das Problem mit Trailern. Ich versuche mir mittlerweile Trailer für Filme, die mache ich teilweise nach 30 Sekunden aus, wenn ich das Gefühl habe, hey, den Film werde ich noch ansehen. So, dann mache ich die aus.
Kann ich überhaupt nicht verstehen, aber ja, okay.
Ja, ich will dann einfach nicht zu viel davon sehen. Ich gehe dann mit einer zu hohen Erwartung oder mit einer anderen Erwartung rein. Und so ist es auch bei Alben. Ich kann das alles unterschreiben, was du sagst. Es sind geile Songs dabei. Es ist ein gutes Album. Und deswegen, ich gebe 2 Bewertungen. Nämlich einmal, naja, meine objektive Meinung ist, ja, es ist ein...
Du veränderst die Regeln.
Ich verändere die Regeln.
Krass. Revolution.
Und zwar meine objektive Meinung mit, ja, es ist natürlich ein sehr gutes Album und es sind viele gute Songs drauf. Ja, es gibt einen Daumen nach oben. Meine emotionale Meinung und habe ich Lust, dieses Album noch oft von A bis Z zu hören? Eher nicht. Gibt es von mir, meine persönliche Meinung, eher einen Daumen zur Seite.
Wow. Das ist eine Enttäuschung. Wir haben ein bisschen was Neues mitgebracht heute. Magst du mal erläutern, was wir als nächstes machen wollen?
Allerdings, wir haben 2 neue Rubriken hier bei der Soundwelle und unsere nächste Rubrik hat noch keinen Namen, aber es ist eine Top 3. Es ist eine Top 3. Flo und ich, wir haben uns Gedanken gemacht zu einem vorher gewählten Thema und zwar machen wir heute die Top 3 der nervigsten Dinge auf Konzerten. Also Sachen, die uns einfach immer wieder nerven, wo wir jedes Mal denken, ah, Mist, kann das nicht irgendwie anders laufen?
Das war jetzt der Jingle, der noch fehlt.
Ah ja. Obwohl, jetzt haben wir einen. Den können wir einfach ein bisschen loopen und so. Und schon haben wir einen.
Die nervigsten Dinge bei Konzerten. Okay, schieß los. Womit geht's bei dir los bei Nummer 3?
Okay. Meine Nummer 3 ist, die Bar versteht nichts. Auf einem Konzert ist es heiß, es ist schwitzig, es ist stickig, es wird manchmal gemoscht. Man braucht eine kühle Erfrischung. Wenn man dann versucht, während der Vorband oder gar während der Hauptband kurz an die Bar zu gehen und sich was zu bestellen, good luck, irgendwie dann da das Richtige zu bekommen. Ich habe wirklich mindestens schon 5-mal so laut wie möglich versucht, mit Händen und Füßen klarzumachen, dass ich entweder ein ganz normales Bier will oder ein Wasser ohne Kohlensäure. Und ich habe 5-mal schon falsche Sachen bekommen und dachte mir, jetzt ist es auch egal. Jetzt ist auch egal. Gib einfach her.
Ist ja völlig verrückt.
Das ist meine Top 3, die Bar, also mein Platz 3, die Bar versteht nichts.
Also ich kann das durchaus nachvollziehen, das Problem, aber ich komme irgendwie aus so einer Sozialisierung, die sich an Orten, wo du das 5-fache von etwas bezahlen sollst, was es eigentlich normalerweise kostet, schon aus Prinzip nichts bestellen kannst. Das heißt, eigentlich geht es mir sowieso so, dass ich sage, ich trinke vorher ganz viel Wasser Und ich würde auf dem Konzert, ich glaube, dass ich mir auf dem Konzert Getränke bestelle, das hat Max frühestens vielleicht dieses Jahr angefangen. Aber ich habe einfach aus Prinzip mir diese Scham nie gegeben, irgendwie 7 Euro für ein Bier zu bezahlen oder so.
Ich versuche auch, dem zu entgehen, auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, in meiner Hochzeit, wo ich wirklich auf vielen Metal-Konzerten war und dort halt auch wirklich im Moshpit mittendrin und dann ab der Hälfte des Konzerts gemerkt habe, so, wow, das war ein bisschen zu heftig. Ich habe literweise geschwitzt und mir ist so ein bisschen schwummrig vor Augen. Ich brauche jetzt sofort Flüssigkeit. Ja. Dann schleppe ich mich halt an die Bar und schreie den Barmann oder die Barfrau an und krieg dann halt das falsche Getränk und denk mir, ah.
Es klingt aber so, als ob du dann einfach viel zu heiser immer bist.
Also ich habe jetzt keine
ein Bier. Kann ich verstehen, dass die dich nicht verstehen.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe keine irgendwie schwache Stimme oder leise Stimme oder so. Sie sollten mich verstehen, aber sie tun nichts. Ich habe sogar einmal, habe ich nur Zeichensprache gemacht und die haben gesagt, oh ja, er will ein...
What could possibly go wrong bei Zeichensprache?
Na, ich habe die Karte genommen, ich habe auf die Karte gezeigt. So, da habe ich gemacht.
Du hast jetzt irgendwie den Biernamen getanzt oder so.
Nein, ich habe wirklich auf die Karte gezeigt und habe dann eine Fanta bekommen oder irgendwie sowas.
Mein Platz 3 kommt mir dagegen irgendwie ein bisschen profan vor. Aber man muss ja auch nicht immer eine gute Geschichte erzählen. Mein Platz 3 sind Menschen, die der Meinung sind, auf Konzerten wäre es besonders angebracht, Hüte oder Steckfrisuren zu tragen. Das sind meistens die Leute, die vor mir stehen und du einfach dir denkst, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein, dass du wirklich denkst, dieser geile Hut muss zu diesem Konzert jetzt getragen werden und 10 Leute hinter dir sehen von dem Konzert nichts mehr.
Sind das immer so ähnliche Leute? Also so strahlen die gleichen Vibes aus?
Na, ich glaube, es ist schon so der Typus Mensch, der vielleicht weniger über Mitmenschen und mehr über sich selbst nachdenkt.
Oh, da habe ich auch eine ganz kleine Geschichte. Wir waren zusammen auf einem Jack White-Konzert im Tempodrom.
Kannst du dich daran erinnern? Ewig her, aber
es ist mir so im Kopf eingebrannt, dass auf einmal vor uns ein Vater stand mit seinem kleinen Sohn, der war 6 oder 7. Und der kleine Sohn trug offensichtlich keinen Gehörschutz. Und es ist kriminell, sowas zu machen, ja. Und der Sohn hat es kaum ausgehalten mit der Lautstärke und war immer so ganz knapp am Weinen und der Vater immer so, oh, ist doch toll, schau doch mal, ist doch toll, die machen da ganz tolle Musik. Und ja, es war richtig schlimm. Also ich war kurz davor, dem Vater zu sagen, nimm deinen Sohn hier raus, das ist nicht der Ort. Wie bin ich darauf gekommen? Der Vater war sehr groß und hatte den Sohn eben auch auf dem Arm. Also außerdem haben sie uns auch noch die Sicht versperrt. Aber ja, dem
Was Sohn der eigentliche einfach, Skandal an der Sache war.
Ja, mein Gott. Und deswegen habe ich auch was gesagt, ja, ich kann nichts sehen, nimm den Sohn daraus. Nein, natürlich, aber ja, ich bin ein bisschen abgedriftet mit der Geschichte, aber ja, Gehörschutz unbedingt, besonders bei Kindern.
Ja, und keine Hüte.
Und keine Hüte und keine Steckfrisuren.
Ja. Das sind die Schlimmsten, die Leute mit den Dreads, die auf Konzerten recht häufig vorkommen und dann irgendwie die Dreads aber so besonders fancy irgendwie hochstecken.
Okay, sonst hätte ich jetzt gesagt, naja, gegen Dreads kannst du ja dann nicht so viel machen, außer abschneiden.
Nee, aber die musst du ja nicht. Ja.
Die muss man nicht hochstecken, ja. Das stimmt, ja. Stell dir mal vor, dann haben sie noch Hüte auf. Also hochsteckt
das,
Dreads
das
mit dem
Hut ist
oben
dann
drauf.
Wirklich, also da geht's dann hört's dann auf. Aber das soll nicht glauben. Dein Platz 2.
Mein Platz 2 ist Drücken im Moshpit. Auch wieder in meiner Metal-Phase, wo ich wirklich auf sehr vielen Metal-Konzerten war. Es ist ja okay, wenn unten in der Mitte im Moshpit ordentlich abgegangen wird und eben gemoscht. Ist okay. Da kann man dann reingehen oder man kann es sein lassen. Alles super.
Ist dieses okay ein Sternchen? Eigentlich sollten alle in diesem Moshpit sein?
Nein, es kann jeder selber entscheiden und es sollte auch jeder selber entscheiden, ob das was für ihn oder sie ist. Aber was überhaupt nicht geht, ist einfach, wenn daraus solche Drückveranstaltung werden und auf einmal drücken einfach nur Massen nach vorne. Ich weiß gar nicht, wie das genau passiert, wie das genau entsteht. Auf jeden Fall, niemand kann sich mehr bewegen. Man ist komplett eingequetscht zwischen den Leuten. Und ich habe teilweise noch nicht mal mehr meine Arme nach oben nehmen können, weil die einfach wirklich zwischen zwei Leuten eingeklemmt waren. Und ich so ein bisschen in Schräglage auch geraten bin. Also so ein bisschen, ich habe den Michael Jackson-Move, so dieses nach vorne lehnen gemacht und war halt einfach eingeklemmt zwischen den Leuten und musste halt. Kann
ich mir super vorstellen.
Ja, und musste halt ein paar Sekunden einfach warten, bis es wieder in die andere Richtung ging. Und wenn das einmal anfängt, das hört nicht auf. Dann wird einfach auf diesem Konzert permanent gedrückt und gedrückt und gedrückt. Und das macht niemandem Spaß.
Ich hatte jetzt die Theorie, dass es vielleicht daran liegt, wenn so ein Loch gemacht wird, weißt du, dass so in der Mitte irgendwie alles frei gemacht wird und
ja, ja.
So dann alle zur Seite gedrückt werden.
Nee, ist es was anderes.
Du meinst was anderes.
Ja, weil du stehst sozusagen, es drückt einfach alles nach vorne. Irgendjemand möchte nah zur Band oder so und es wird einfach alles nach vorne gedrückt. So, ja. Es ist nicht dieses, ein Loch entsteht und da wird dann jetzt gleich rumgemoscht.
Ja, verstehe ich. Ja. Mein Platz 2 sind Jacken.
Hatte ich auch ganz kurz auf der Liste.
Aus Prinzip kannst du, habe ich ja schon gesagt, du kannst nicht ein Bier kaufen, weil das ist zu teuer. Und aus Prinzip, du kannst dich alleine schon nicht bei der Garderobe anstellen, deine Jacke abzugeben. A, weil das ist viel zu teuer. Und B, stehst du so lange an, dass du wahrscheinlich den Anfang des Konzertes verpasst.
Ja.
Ist mir jedenfalls schon mehrmals passiert.
Absolut.
Das heißt, du bist, also wir reden von einem Indoor-Konzert natürlich.
Ja.
Du bist in so einer Halle, die ist am Anfang, wenn du reinkommst, noch ganz neu, denkst du, ach naja, ich lasse meine Jacke an, machst du auf, kein Problem. So, erster Song geht los. Du schwitzt wie ein Schwein. Und in dem Moment fragst du dich nur noch, was mache ich mit dieser verdammten Jacke? Ich binde sie mir um die Hüfte. Bei Song 2 spätestens denkst du, auf keinen Fall kann ich diese Jacke noch an meinem Körper ertragen. Was mache ich damit? Das Beste, was man mit dieser Jacke noch tun kann, ist entweder damit wedeln, irgendwo durch die Gegend wedeln oder sie in die Luft schmeißen und hoffen, dass sie irgendwann wieder auftaucht.
Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe da auch wieder eine Geschichte zu erzählen. Stichwort Garderobe. Im, was ist es, Columbia-Halle. Da muss man mittlerweile, kann man drinnen.
Das ist auch der Klassiker der schlimmsten Garderobe in ganz Berlin.
Ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber man muss drinnen seine Jacke abgeben, aber wenn man Rucksäcke hat, muss man die draußen abgeben.
Ja, ist immer noch so.
Jetzt war ich mit einem Kumpel auf einem Konzert und der hat seinen Rucksack, da hat er seine Jacke reingetan, da hat er sozusagen alles reingetan und hat den Rucksack abgegeben, war dann beim Konzert, hat dort unglaublich geschwitzt. Das Konzert ging bis nach 0 Uhr, wir kamen raus, es waren auf einmal Minusgrade. Es war irgendwann im Dezember.
Und dann stehst du draußen und
du stehst draußen
in einer Schlange von 200 Leuten auf deinen Rucksack.
Ja, es war unglaublich. Diese Schlange war so lang. Und er hat irgendwann, weil er musste aus diesem vollgeschwitzten T-Shirt raus, hat er sich das T-Shirt ausgezogen und stand dort bei Minusgraden in einer riesigen Schlange. Und tatsächlich hat ein Typ vor ihm seine Jacke ausgezogen und ihm gegeben, weil er das nicht mit ansehen konnte. Weil er so irgendwie gedacht hat, Mensch, der arme Kerl. Das war natürlich sehr solidarisch, aber insgesamt, what the fuck, Columbia-Halle? What the fuck?
Ich sag mal so, da wünschst du dir eine gute Grippeimpfung, ne?
Ja, allerdings. Okay, das war dein Platz 2. Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 1. Eine zu große, zu ambitionierte Lichtshow. Mir wurden ein paar Konzerte durch das Licht kaputt gemacht. Stichwort Architects. Es war jedes Lied Strobo-Licht, Scheinwerfer in die Menge, Lichtwechsel, buntes Licht, weißes Licht, keine Ahnung was, Licht aus, Licht an. Ich habe die Band nicht gesehen. Ich habe die Band nicht gesehen. Und das passiert immer häufiger, weil die wollen dann so viel Effekt da reinbringen und hier ist ein geiler Part und da kommt dann Strobo und hier kommt geil und da kommt geil und Flutlicht und so weiter. Und ich habe nicht gesehen, wie die gespielt haben, wie die, keine Ahnung was, ich habe die Band nicht gesehen.
Meinst du, ist das vielleicht auch gewollt?
es ist gewollt, dass da viel Licht ist, aber ich glaube, sie machen sich nicht klar, dass man die Band, das Schöne auf einem Konzert, nämlich die Band zu sehen und live zu erfahren, dass das ziemlich kaputt gemacht wird dadurch.
Ich hab eigentlich eher die Theorie entwickelt, dass die Band nicht gesehen werden will. Also weißt du, dass sie nicht wollen, dass du ihnen in die Augen gucken kannst, ne? Dass sie quasi so diffus Magic im Schatten des Lichts barbert.
Ah, sie wollen eine gewisse Stimmung erzeugen, aber sie machen sich nicht klar, was es für die Zuschauer heißt. Nämlich für die Zuschauer heißt es, sie bezahlen für ein Konzert und sie sehen nichts.
Ja, ich habe dieses Problem total. Ich fotografiere auf Konzerten viel und ich verzweifle an dem Licht, also an dem Gegenlicht. So kannst vergessen, gegen Licht zu fotografieren. So bringt einfach gar nichts.
Ja. Dazu übrigens die Beatsteaks, die sich das einmal wirklich gesagt haben: Hey, wir wollen genau das nicht und wir machen eine recht reduzierte Lichtshow, wo jeder schön gut die Bühne sehen kann und uns beim Spielen zusehen kann. Deswegen Beatsteaks. Beste Liveband der Welt.
Das ist eine Ansage. Okay, tatsächlich hat mich dein Einwand gerade dazu gebracht, meine Nummer 1 zu ändern.
Was?
Ich war ja der Meinung, die Nummer 1 ist völlig klar.
Aha.
Eigentlich ist die 1 auch klar. Das nervigste Ding, was Leute bei Konzerten machen, sind Handys. Und
ja,
damit zu fotografieren. Das ist jetzt, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. So, ich habe jetzt mal nachgedacht und das so sacken lassen. Und wir haben es ja schon mal thematisiert. Meine Nummer 1 der nervigsten Dinge bei Konzerten ist Musik, die nicht live gespielt wird.
Mm. Oh ja.
Musik vom Band.
Kann man nicht machen.
Wenn du das nämlich merkst, kannst du nicht mehr dich darauf, also kann ich das Konzert nicht mehr genießen. Denke ich die ganze Zeit, die haben mich beschissen.
Ich will mein Geld zurück.
Mein Geld zurück, das geht nicht. CD abspielen kann ich selber. Gut, ist eine gute Soundanlage hier, aber trotzdem.
Ja.
So, vielleicht geht nicht.
Keine Band definitiv. Machen. Kann man nicht machen.
Das Schlimme
machen.
Ist, es machen 95% der Bands.
Ja, das hast du ja schon in der letzten oder vorletzten Folge gesagt. Absolut. Das ist anscheinend ein Trend, ein ganz furchtbarer Trend, der gestoppt werden muss.
Ja, ich bin wieder für mehr Live-Musik bei Live-Konzerten.
Warum macht man sowas? Warum?
Naja, weil es besser klingt.
Ne? Ja, das ist schon klar. Aber also, ich sag mal so, außer wenn man jetzt irgendwie Schlagerstar ist. Ich glaube, da ist es gang und gäbe und da stört es auch niemanden. Aber Schlager, ob das Musik ist, da kann man sich jetzt auch streiten. Alle anderen, die sich Musiker nennen, sollten einen gewissen Kodex oder Ehre befolgen. Und diese Ehre sagt nun mal, dass du live spielen sollst. Ja.
Das war das Wort zum Sonntag von Paul. Und das waren unsere Top 3 der nervigsten Dinge bei Konzerten.
Unsere nächste neue Rubrik, unsere zweite Premiere heute, nennen wir A Blast from the Past. Flo, was haben wir uns dabei gedacht?
Was haben wir uns dabei gedacht? Das fragte ich mich auch. Wir haben ja besprochen, was wollen wir ein bisschen ändern, und auf einmal kam Paul mit der Idee, hey, lass uns eine neue Rubrik einführen, Blast from the Past. Und ich meinte einfach nur, yo, Paul, cool. Und dann saß ich zu Hause und dachte so drüber nach, also wir haben uns darauf geeinigt, wir wollen hier einen Song aus der Vergangenheit anspielen, den wir cool finden. Vergangenheit ist dann allerdings doch irgendwie für mich noch nicht so ganz klar definiert. Ich habe dann so drüber nachgedacht, ab wann beginnt jetzt eigentlich so die Vergangenheit? Also so, reden wir jetzt so von so richtig alten Songs oder von so Songs, die halt jetzt nicht gerade rausgekommen sind? Reden wir von Bands, die es nicht mehr gibt oder von Bands, die es noch gibt, aber deren altes Werk, was nichts mehr mit dem Aktuellen zu tun hat? Also ich habe da ganz viele Ideen auf einmal entwickelt und auch für alle möglichen Sachen auf einmal Songs gefunden, die mir da so einfallen würden. Hab mir aber gedacht, alles kann, nichts muss. Und ich weiß gar nicht, ob du dir damals was Spezifischeres gedacht hast, als du rausgehauen hast, das ist der Blast from the Past.
Ich habe tatsächlich einen Song schon im Kopf gehabt.
Du hattest einfach einen Song.
Ich hatte einfach überlegt, einen Song.
Wie bringe ich den hier mal rein?
Genau, ganz genau, ja. Make up the rules. So. und den habe ich jetzt heute auch mitgebracht. Ja, und deswegen würde ich jetzt aber sagen, da du so viele Fragen hast, sagen wir einfach, der Song muss älter als ein Jahr sein.
Okay, das ist recht einfach.
Ja, oder? dann ist nichts mit ja und hier und gilt das und nee und das nicht und so weiter. Einfach ein Jahr alt und der Song kann hier vorgestellt werden.
Okay, das können wir mal versuchen.
Okay, da ich gerade mit meinem Platz 3 angefangen habe, würde ich vorschlagen, du fängst mit deinem Blast from the Past Song an. Ich bin sehr gespannt, was du mir mitgebracht hast und unseren Hörern natürlich auch mitgebracht hast.
Ja, ich habe uns einen Song einer Band mitgebracht, die es nicht mehr gibt. Trotzdem ist dieser Song wahrscheinlich ein knappes Jahr alt.
Oh, okay.
Und zwar genau ein Jahr.
Und what?
Ein Jahr und 20 Tage sehe ich gerade.
Wirklich? Ja. Hast du jetzt gerade kurz gegoogelt, ob der in diese neue Regelung reinfällt oder was?
Nein. Ich hab mich festgelegt, ich will diesen Song spielen. Aber meine Begründung war, es ist der Blast from the Past, weil es die Band nicht mehr gibt. Die Band hat sich mittlerweile schon aufgelöst.
Verstehe.
Und dann dachte ich, okay, also das ist dann auf jeden Fall Vergangenheit. Weil die Band ist vergangen. Das muss in diese Kategorie passen, egal ob es Paul passt oder nicht. Deswegen habe ich diesen Song ausgewählt. Und zwar reden wir über eine Band, die du, glaube ich, ganz sicher nicht kennst.
Okay.
Und zwar heißen die Estrons. Schon gehört?
Estrons. Klingelt erstmal nichts, nee.
Okay, der Song heißt Aliens und geht so los. Ja, also so ganz, ganz cleane Gitarren, Indie-Sounds, die da erstmal erklingen und dann steigert sich dieser Song aber so immer mehr rein. Es kommt so ein Riff auf einmal von der Gitarre, irgendwann steigt der Gesang mit ein und das Ganze entwickelt sich so immer weiter. Es ist ein totaler Entwicklungssong. Ich denke, du bist ja auch so ein Entwicklungssong-Liebhaber.
Oh ja.
Steigert sich so richtig rein und irgendwann wird der Höhepunkt gefunden in der Zeile, die dann immer wieder wiederholt wird. You say I am too much, I say you're not enough. Der Song heißt aber nicht so. Das ist nur so der Höhepunkt dieses Songs. Der Song heißt ja Aliens. Das Geile ist aber, alleine schon dieser Fakt, den finde ich immer so gut, das Album heißt so wie diese Zeile. Das Album heißt You say I am too much, you say I say you're not enough.
Aha.
Also was, weißt du, weil wir auch mal so über Albumtitel und sowas gesprochen haben.
Ja,
das,
ja.
Hier haben sie es. That's it. So, wie bin ich auf diese Band gekommen? Estrons kennt in Deutschland, glaube ich, kaum ein Mensch. Ist eine Band aus Wales, die auch nur ein Album rausgebracht haben und sich dann kurz danach wieder aufgelöst haben. Dieses Album ist Anfang Oktober 2018 erschienen. Und ich habe die Band hier getroffen, als sie im Maze Club gespielt haben.
Oh, du hast die live gesehen?
Ich habe die live gesehen, das war mein bestes Konzert 2018.
Wow.
Vor 20 Leuten. Die haben vor 20 Leuten gespielt, das ist ungelogen. Die haben vor 20 Leuten gespielt und das geilste Konzert, was ich letztes Jahr gesehen habe.
Als Headliner?
Es waren, als Headliner, ja, aber es ist ein kleiner Club. Maze Club ist wenn da 50 Leute drin sind, ist das Ding voll.
Okay. Also war es knapp unter der Hälfte gefüllt.
Ja, genau. Okay. Und die hatten, also das Geile ist, die hatten einen Gitarristen, die hatten eine Sängerin, wir hatten vereinbart, wir machen ein Video-Interview und ich kam rein. Die meinen so, ey, ganz ehrlich, wir sind so scheiße drauf, wir haben keinen Bock auf Video. Kannst Audio machen, aber mehr auch nicht. Die hatten richtig keinen Bock aufeinander. Die waren scheiße drauf, die waren von der Tour irgendwie zerstört. Und dann sind die am Abend nach dem Interview auf die Bühne gegangen und haben da so eine Aggressivität miteinander gehabt, die sie aber in so eine Punk-Attitüde rausbringen konnten.
Wow.
Und so, das ist ja keine verzerrte Musik, das ist auch keine harte Musik oder so. Und trotzdem eine totale Emotionalität aber in diese Musik gebracht haben. Also in so Indie-Musik, aber so richtig emotional. Es war so richtig klar, der Moment, das ist live. Da wäre nie was von dem Laptop gekommen, nie im Leben. So. Und das war einfach klar. Dieses Meisterwerk Aliens hinterlassen, was ich jetzt nochmal zum Abschluss anspielen würde.
Sehr geiler Song, Flo. Richtig, richtig geiler Song. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und besonders mit der Geschichte und besonders, dass niemand den kennt sozusagen. Also niemand in Anführungszeichen. Und dass es die Band nicht mehr gibt. Mein kleiner Tipp ist, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, wenn sich solche Bands auflösen, die noch nicht so groß waren, die man aber irgendwie toll fand, versucht den einzelnen Künstlern irgendwie auf Social Media zu folgen. Es dauert meistens nicht so lang, bis die Sängerin oder der Gitarrist irgendwie ein anderes Projekt haben, was sich vielleicht anders anhört, aber wo ein bisschen von der gleichen Magie hier und da versteckt ist.
Das ist richtig, das stimmt, ja. Aber als dieser Song gerade wieder lief, ich bin ganz schön wieder so hier in meinem kleinen Podcast-Studio rumgehüpft und habe mich gefreut. Das ist einfach so gut, wie der sich am Ende steigert und ja, ich würde viel dafür geben, das nochmal live zu erleben.
Hier kommt mein Blast from the Past. Und zwar ist es eine Band, die man guten Gewissens ein One-Hit-Wonder nennen kann. Deswegen kann es gut sein, dass du den Song und die Band kennst. Und zwar geht es um die Band New Radicals mit dem Song You Get What You Give. Und dieser Song ist seit circa einem Jahr in Dauerschleife auf meinen Ohren. Einer meiner absoluten Lieblingssongs im Moment. Hau rein! Dieser Song ist so gut. Der macht so gute Laune. Ja. Der ist so gewaltig. Und ich fange mal so an. The Edge, der Gitarrist von U2, ist neidisch auf diesen Song. Ist neidisch, dass das kein U2-Song ist.
Stimmt, das passt total.
Das
passt total, klar.
Ja. Ice-T, der Rapper, hat in einer Fernsehsendung, wo er irgendwie gefragt wurde, ja, hörst du eigentlich irgendwas anderes außer Rap? Und er meinte, nee, doch, da gibt es diesen einen Pop-Song. Den finde ich richtig gut. Der geht irgendwie so. So, und er meinte von den New Radicals, You Get What You Give. So gut ist dieser Song. So gut ist dieser Song. Warum ist dieser Song jetzt ein One-Hit-Wonder oder diese Band? Das liegt ganz allein am Sänger namens Greg Alexander. Der wollte eigentlich kein Rockstar, Superstar sein. Der wollte nicht. Der hat ein extremes Talent, Songs zu schreiben und ist auch heute noch erfolgreicher Produzent und hat so Songs geschrieben wie Murder on the Dance Floor von Sophie Alice Baxter. Weißt du, falls du die kennst. Aber noch ganz, ganz, ganz viele andere, zum Beispiel für Santana hat er was geschrieben und so weiter. Aber damals hat er eben schon diesen Ultra-Erfolg ist damit nicht klargekommen. Der ist aufgetreten und hatte so eine 80er-Mütze immer auf. Ich weiß nicht, wie die heißen, weil der Song kam halt auch 1998 raus.
Ich hätte eine Fischermütze genannt.
Ja, heißen die so?
Nee, ich weiß nicht, wie die heißen. Nicht in Mode.
Auf jeden Fall hat er sich die so weit ins Gesicht gezogen, dass man immer so die Augen nicht gesehen hat.
Ihr sagt doch, die wollen nicht gesehen werden.
Ja. Und er wollte einfach kein Star sein. So. Sie haben natürlich noch eine zweite Single rausgebracht, die war dann nicht so erfolgreich wie die. Und dann hat er sehr, sehr schnell gesagt, ich will nicht mehr, ich bin raus. Und hat eben seitdem dann als Produzent weitergearbeitet. Aber dieser Song ist einfach so, so, so toll und hat so viel drin, was ich an Musik eben so toll finde. Das hast du ja auch gerade angesprochen, so dieses diese Steigerung, dieses große Gefühl. Er hat auch in einem Interview mal gesagt, er hat wirklich versucht, in diesem Song sich Minute zu Minute immer zu steigern und zu steigern und zu steigern. Und am Ende, wenn der Song eigentlich schon vorbei ist, kommt nochmal dieser fantastische Part, wo es wirklich so das Ganze nochmal eben so ein i-Tüpfelchen, so ein oder Ausrufezeichen eigentlich diesem Song gibt. Insofern, ja. Hört euch bitte diesen Song an. Wir dürfen immer nur 15 Sekunden Ausschnitte spielen, aber der Song ist es wert, ganz gehört zu werden.
Ja, der ist schon krass. Meine erste Assoziation war ja Coldplay. Durch das Klavier, ne? Dieses ja. Permanente.
Ja.
Und so eine krasse 90s. Also, das war sehr so ein Coldplay. Aber klar, U2 passt auch total gut. Das ist echt, das ist ganz, ganz großes Stadion-Kino.
Ja, absolut.
Fett.
Das war unsere neue Rubrik A Blast from the Past.
Weiter geht's. Dass ich, oder wir ja immer mal wieder auch ein bisschen schauen, wie sich so Musik, die wir hier zusammen gehört und besprochen haben, so in einer langzeitlichen Betrachtung entwickelt. Und ich war jetzt gerade 2 Wochen im Urlaub und dann ist es ja immer so, dass man, ich weiß nicht, wie das dir so geht, Paul, aber ich habe immer meistens so eine Urlaubsmusik. Ich habe so ein Album, was ich dann so... Wo ich dann so merke, ah, wenn ich ins Auto steige, mache ich das erstmal an. So.
Und ja, das kenne ich auch. Das
entwickelt sich dann so langsam zu so dem Urlaubsalbum. So, dass du merkst, ja, das dazu komme ich dann immer wieder so in dieser Zeit zurück. Auch danach nicht mehr unbedingt und auch davor nicht so, aber da bin ich immer wieder hingekommen. Und ich war sehr verwundert, wo ich in diesem Urlaub gelandet bin.
Mhm, ich bin gespannt. Nämlich,
ja, bei OG von Madness.
OG, okay.
Ja.
Sehr cool.
Das ist ein sehr cooles Album, um das so nochmal so mit Zeit auf sich wirken zu lassen.
Mm.
Und ich habe so ein paar Facetten an Madness entdeckt, die habe ich bei unserer Betrachtung damals nicht so gesehen. Ich habe das halt als so ein normales, also schon als so ein hessisches Rap-Album halt so gesehen. So
ja.
ganz peppig so und ganz cooler Typ. Aber halt schon als so ein irgendwie aber auch normales Rap-Album.
Mhm.
Jetzt habe ich das nochmal unter so ein paar anderen Aspekten gehört und auch unter anderen Situationen. Mir ist nochmal aufgefallen, das ist ein ganz schön trauriges Album. Madness ist ganz schön traurig gewesen bei dieser Produktion.
Mhm.
Da ist eine Menge Einsamkeit auch drin und eine Menge so trauriger Emotionen.
Mhm. Macht Madness vielleicht Rap wieder traurig?
Madness ja. macht Rap traurig. Es ist nämlich, weißt du, die es nämlich nicht große Töne spucken von sich selbst, das ist aber ein Macher, das ist ein Anpacker.
Aha.
Der macht halt einfach.
Hm.
Und da habe ich schon gemerkt, dass mir diese Entwicklung oder ja, dieser Aspekt von Madness, der ist mir ein bisschen untergegangen und ich würde allen nochmal empfehlen, wenn ihr gerade mal in so einer etwas einsamen Stimmung seid, ihr vielleicht einen Freund nicht sehen könnt oder auch irgendwie Stress habt mit Leuten oder so und das nicht so läuft, wie ihr wollt und dann mal das Album anmachen. Ich fand das stark. Bei mir hat das nochmal, das hat bei mir jetzt wie so ein guter Wein nachgewirkt und finde ich, ja, hätte bei mir jetzt einen Punkt mehr verdient sozusagen.
Okay, ich glaube, du hattest, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich einen leichten Daumen nach oben gegeben und du einen leichten Daumen zur Seite. Würdest du den Daumen jetzt nach oben geben?
Ja, schön.
Okay, ja. Schön.
Der Original Gude, das hat er echt ziemlich gut gemacht. Und ich glaube, der kommt auch auf Tour und ich glaube, ich werde da auch hingehen.
Mm, cool.
Machen wir langsam einen Deckel drauf, oder was?
Ich glaube, es ist soweit. Es war mir ein Festflow, eine coole Folge, hat Spaß gemacht.
Ja, da haben wir doch echt ein bisschen Neuerung in die Soundwelle reingebracht, sind die jetzt einmal lang gesurft und kommen langsam zum Strand, steigen aus, Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare für diese Folge habt, könnt ihr uns gerne auf großstadt-surfer.de schreiben. Die Soundwelle erscheint wieder in 2 Wochen. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.